Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Medizinprodukte frei Schnauze, dem Podcast zum Medizinprodukte-Journal. Worum soll es heute gehen? Es geht natürlich um den Vorschlag zur Änderung der MDR und IVDR der EU-Kommission. Wir fragen uns, was die amerikanische Politik für uns bedeutet, welche Auswirkungen das haben kann. Und wir reden über ein Verfahren, das Helsinki-Verfahren heißt. Mein Name ist Volker Lücker.
Mein Name ist Marie-Anton. Hallo zusammen.
Hallo. Ja, das Medizinprodukte-Journal, schon wieder eine Neuerung, ne, Marie?
Sogar zwei Neuerungen. Die erste Neuigkeit, das MPJ ist jetzt über der Recherchendatenbank Back Online verfügbar. Also eine gute Neuerung. Und die zweite Information, darüber hatten wir tatsächlich in dem letzten Podcast schon gesprochen. Das MPJ Summit, Medizinprodukte Summit, kommt bald am 19. März. Und da kann man sich anmelden. Und falls man dann nicht teilnehmen kann an dem Tag, hat man die Möglichkeit, 3 Monate nach dem Termin die Aufzeichnung anzuschauen.
Und wir haben spannende Gäste wieder zusammengekriegt aus Wirtschaft, Verwaltung und Ministerium. Und natürlich wird es auch da um die neue MDR oder den Vorschlag zur Änderung der MDR gehen. Aber auch andere Themen wie Heilmittelwerberecht, klinische Prüfung und Software als Medizinprodukt sowie Produkthaftung. Also ein ganz, ganz spannender Bereich. Wir starten aber wie gehabt mit Neues im Schnelldurchlauf. Erstens, eine 52. benannte Stelle gibt es, und zwar auf Malta, die Malta Conformity Assessment Limited. Die erste und, glaube ich, auch einzige auf Malta.
Es gibt auch neue Dokumente, nämlich eine MDCG-Leitlinie 2025-9 zu Breakthrough Devices, also die bahnbrechende Medizinprodukte und IVDs. Und dieses Dokument enthält Leitlinien für Hersteller, für Expertengremien, aber auch für benannte Stelle zu Verfahren und regulatorischen Aspekten, die sowohl für die Qualifizierung, die Bewertung und die Zertifizierung von solchen Produkten relevant sind. Und zu dem Thema werden wir einen Beitrag von Herrn Professor Gassner im zweiten Heft dieses Jahres haben.
Ah, ja, schön. Breakthrough Devices, denke ich immer an die entsprechenden Knochenbrecher, aber hat ja eine ganz andere Bedeutung. Okay, aber weiter geht's. MDCG-Dokument 2025-7, also gar nicht so alt, hat schon wieder eine Revision Ende des Jahres erfahren. Da geht es um die UDI, Master UDI für Kontaktlinsen etc. Diese ganz spezifische Geschichte. Wir hatten darüber berichtet. Was ist neu? Neu ist ja, dass durch die Änderungsverordnung oder Durchführungsverordnung 2025-1920 und 2025-788 EUDAMED endlich jetzt partiell scharf geschaltet wird und damit quasi dann auch anwendbar wird im Mai diesen Jahres. Und so musste das MDCG-Dokument für diese Master UDI für die entsprechenden Kontaktlinsen etc. angepasst werden.
Eine neue MDCG-Leitlinie gibt es auch im Bereich Überwachung von Medizinprodukten und In-vitro-Diagnostika nach dem in Verkehr bringen. Und das ist die MDCG-Leitlinie 2025-10. Die wurde Mitte Dezember veröffentlicht und Hauptziele dieser Leitlinie sind, das PMS-System zu beschreiben, aber auch das PMS-Plan und die wichtigsten Aktivitäten innerhalb des PMS-Systems.
Und mal wieder überarbeitet das MIR-Formular. MIR steht für Manufacturer Incident Report. Das ist das auf europäischer Ebene standardisierte Formular, was man nutzen muss, wenn man schwerwiegende Vorkommnisse oder aber Sicherheitskorrekturmaßnahmen im Feld melden will. Es gibt eine Version 7.3.1, die im Mai diesen Jahres scharf geschaltet wird. Dieses MIR-Dokument, wer es noch nicht gesehen hat, ziemlich kompliziert, über 12 Seiten lang, 5 verschiedene Abschnitte. Und am Schluss gibt es dann auch nochmal eine Nomenklatur mit verschiedenen Codes für die Art des Reportes nach dem IMDRF. Das ist der Internationale Medical Device Forum. Das ist also quasi ein ganz internationaler Code. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da sucht man sich manchmal schon ganz schön lange, um den Code zu finden.
Und es gibt auch ein neues Team NB-Positionspapier. Es betrifft die Herabstufung von SARS-CoV-2-Tests. Vielleicht kurz zur Erläuterung. Die WHO hat doch im März 2020, wie ihr alles wisst, die Covid-19 zur Pandemie erklärt. Und daraufhin sind SARS-CoV-2-Diagnosetests als Klasse D klassifiziert worden. Im Juli 2024 bat die Koordinierungsgruppe Medizinprodukte, die MDCG, das Expertengremium um eine wissenschaftliche Stellungnahme zu SARS-CoV-2 im Hinblick auf die Einstufungsregeln gemäß der IVDR. Und dies führte zur Aktualisierung eines MDCG-Dokuments zur Klassifizierung des MDCG 2020-16. Und dieses Dokument beinhaltet jetzt die mögliche Herabstufung von Covid-Tests. Und auf dieser Grundlage hat die Europäische Kommission die benannten Stellen aufgefordert, ein Positionspapier zur praktischen Handhabung einer möglichen Herabstufung zu erstellen, ge gefordert.
Also von der höchsten Stufe IVD Klasse D soll es runter in die Klasse C oder noch weiter? Wird
Keine
man
Ahnung.
abwarten müssen. Ne? Auf jeden Fall nicht mehr in den höchsten Bereich. Ja, wissenschaftliche Studie. Es gibt auch einen ganz interessanten Abschlussbericht über eine Studie über Governance and Innovation von dem Beratungsunternehmen Ernst & Young aus Belgien. Der ist jetzt, wann ist er veröffentlicht worden, Marie? Anfang
Der
des
ist
Jahres.
Mitte Dezember letztes
Mitte
Jahres
Dezember. Mitte
veröffentlicht
Dezember
worden.
veröffentlicht worden. Was steht drin?
Dieser Abschlussbericht hat als Ziel, die Ergebnisse der Studie zusammenzufassen. Und Zweck der Studie war, die zentralen Vorteile, aber auch die Herausforderungen der regulatorischen Governance-Struktur, sowohl der MDR, aber auch der IVDR, sowie auch deren Funktionsweise darzustellen und die Auswirkungen auf Innovation und Patientensicherheit im Medizinproduktesektor zu analysiert. Daher wurden sowohl der Umsetzungsstand der MDR und IVDR und deren Governance-Struktur erfasst, aber da wurde auch bewertet, ob die bisherige Governance-Struktur wirksam und effizient zur Erreichung der Ziele der Verordnung beigetragen hat. Und es wurde auch untersucht, ob der regulatorische Rahmen, insbesondere seine Governance-Struktur, die Patientensicherheit verbessert und Innovations unterstützt. Und
Und
die
was kam raus? Kam was Erstaunliches raus? Eigentlich nicht, ne? Das,
da
was so
kam
ist.
nichts Erstaunliches vor. Also die Ergebnisse kannten wir auch schon vor Abschluss der Studie und hatten wir darauf bereits vor Jahren hingewiesen. Aber was wichtig ist, ist halt, die Kommission hat die Ergebnisse dieser Studie gehört.
Grundgelegt, ne? Im Grunde genommen dem neuen Vorschlag zugrunde gelegt, zur Änderung der MDR-IVDR.
Genau.
Das war ja ein bisschen erstaunlich. Da haben wir letztes Mal im Podcast auch drüber geredet. Es gab ja quasi auch eine Anhörung der Verbände, der beteiligten Kreise. Und wir waren alle erstaunt, dass die Kommission ja quasi nach der Anhörung, die mit mehreren hundert Vorschlägen, dann so kurzfristig mit einem neuen Vorschlag um die Ecke gekommen ist, wo wir gesagt haben, könnt ihr wirklich alles gelesen haben? Aber es basiert wahrscheinlich im Wesentlichen auf dieser Studie, was als Ergebnis jetzt präsentiert wird, ne?
Genauso stimmt das. Ich gehe davon aus, dass die Kommentare, die Stellungnahme, die Anfang letztes Jahres eingereicht worden sind, berücksichtigt worden sind beim Vorschlag der Europäischen Kommission. Aber die Kommentare, die Positionspapiere, die bis zum 6. Oktober eingereicht werden konnten, ich gehe nicht davon aus, dass die in dem Vorschlag jetzt berücksichtigt worden sind. Aber diesen Vorschlag der Kommission zur Änderung der MDR und IVDR, genau wie du das gesagt hast, basiert auf diesem Abschlussbericht der Studie über Governance und Innovation.
Und vielleicht ein kurzer Hinweis dazu, weil dieser Vorschlag so wichtig ist und weil dieser Vorschlag so vielschichtig ist, das sind ja nicht nur kleine zwei Stellschrauben, die da gemacht werden, sondern das sind über 170 Seiten, haben wir uns entschlossen, dazu einen Sonderpodcast zu machen, der am 25. Februar erscheinen wird, wo diverse Leute zur Sprache oder aber quasi die Sprache bekommen, ihre Einschätzung zu diesem neuen Vorschlag, zu den einzelnen Aspekten zu machen. Also eine ganz spannende Geschichte. Wir wollen jetzt den heutigen Podcast gar nicht mit diesem Thema überlasten. Vielleicht ein letzter Hinweis, Marie. Wir
Ja,
zwei haben einen Artikel geschrieben.
das stimmt. Wir haben einen Beitrag im ersten Heft dieses Jahres veröffentlicht und darin weisen wir auch auf die Konsultation, die die Europäische Kommission zu dem Vorschlag eingeleitet hat. Diese Konsultation wird täglich verlängert, soll 8 Wochen dauern, aber wird täglich verlängert, bis dem Vorschlag in alle EU-Amtssprachen verfügbar ist.
Ja,
Heute
und
mit
das
heutigem
wird.
Stand am 5. Februar läuft die Konsultation bis zum 2. April.
Ja, und nach meinen Informationen soll nicht mit Mitte, Ende März mit der Übersetzung des Vorschlags in alle nationalen Sprachen der Mitgliedsländer gerechnet werden. Aber wir haben natürlich auch die wesentlichen Eckpunkte schon zusammengefasst. Also insofern auf jeden Fall ein erster Einblick. Trotz der Neuerungen, die so alle anstehen und Entwürfe, es gibt aber noch ein paar Änderungen, die auch aktuell durchaus relevant sind. Es gibt nämlich neue harmonisierte Normen für Medizinprodukte und IVD. Das haben die harmonisierten Normen, das sind ja diejenigen, die quasi einen Indizcharakter haben. Und es gibt noch nicht so wahnsinnig viele harmonisierte Normen für MDR und IVDR. Einige neue und einige wichtige neue sind jetzt mit der neuen Durchführungsbeschluss der MDR, der EU-Kommission 2026-193, wer es mitschreiben will oder nachlesen will. Damit sind 10 neue Normen harmonisiert worden. Wichtig dabei Normen über Biokompatibilität, über klinische Prüfungen und über Sterilisationsverfahren.
Du hast gesagt, Volker, diese Normen sind extrem wichtig für die Praxis und insgesamt haben wir 48 Referenzen zur Unterstützung der MDR. Das ist immer noch zu wenig. Die Europäische Kommission hat uns in den letzten Standards Working Group Meeting darüber informiert, dass 17% der gefragten Normen jetzt harmonisiert worden sind. Also das
Das
ist
ist
sehr
nicht
wenig.
viel. Ja, 17% ist nicht viel.
Aber wir haben mehr Normen oder von den gefragten Normen sind viel mehr im Bereich der IVDR harmonisiert worden. Jetzt haben wir auch im Bereich der In-vitro-Diagnostika auch einen neuen Durchführungsbeschluss, nämlich Nummer 2026-197. Und da wurden 6 weitere Referenzen er ergänzt. Es geht um die Anforderungen an Sterilisationsverfahren sowie an die Bereitstellung von Informationen durch den Hersteller von In-vitro-Diagnostika. Und im Bereich der IVD haben wir 23 Referenzen zur Unterstützung der IVDR. Und das bedeutet 47% der gefragten Referenzen.
Ja, harmonisierte Normen, das sind ja dann erstmal EN-Normen, aber viele von den EN-Normen sind auch ISO-Normen. Das heißt, sie gelten auch im außereuropäischen Markt und außereuropäischen Wirtschaftsbereich. Und ja, es passiert eine Menge in Amerika gerade, was da so los ist. Das wollen wir gar nicht groß kommentieren. Wir wollen nur aufzeigen, welche Implikationen tatsächlich auch das im europäischen Bereich haben kann, also unabhängig von Normen. Tut sich gerade in Amerika was, was zu Problemen führt?
Ich freue mich sehr, heute Frau Dr. Albers und Herrn Tolkmit begrüßen zu dürfen. Dr. Miriam Albers leitet aktuell die Bibliothek von ZB Med und ist für die strategische Neuausrichtung verantwortlich. Und Florian Tolkmit ist Managing Director bei ProLiance Global Solutions GmbH. Miriam, könntest du vielleicht uns sagen, welche Problematik besteht im Zusammenhang mit der amerikanischen Datenbank PubMed?
Also es gibt eine Problematik einfach dahingehend, dass diese Datenbank nur dort existiert. Und deswegen sind wir Donald Trump eigentlich schon dankbar, dass er uns darauf aufmerksam gemacht hat, dass das eine kritische Infrastruktur ist. Das heißt, die Daten werden in den USA eingepflegt und die Datenbank wird dort bereitgestellt. Es gibt zwar Kopien hier in Europa, aber die betreffen halt nur die Archive von PubMed, aber eben nicht die aktuellen Daten. Und das Problem haben wir alle mitbekommen, dass in Amerika mitunter Dinge passieren, die wir nicht so gut nachvollziehen können oder die sehr überraschend sind. Also Dinge, die passiert sind, ist, dass es da zum Beispiel große Geldkürzungen gab von dem National Institute of Health, was unter anderem PubMed finanziert. Was passiert ist, ist, dass dort die die Infrastrukturen jetzt umgezogen werden. Das heißt, es wird in neue Institute integriert. Was da passiert, wissen wir nicht. Was auch passiert ist, ist, dass einzelne Länder von Datenbanken, nicht bei PubMed, aber bei anderen Datenbanken gesperrt wurden. Was auch passiert ist, dass die ganze Datenbank und ganze Daten von heute auf morgen zu bestimmten Themen gelöscht werden. Das ist in der Medizin noch nicht passiert, das ist aber in der Bildungsforschung dort passiert. Und dort hätten sich alle gewünscht, man hätte vorher etwas getan. Und es gibt noch viel, viel mehr, was dort leider passiert. Und was auch passiert ist, was sehr wichtig ist, ist, dass das Gremium, was darüber entscheidet, welche Zeitschrift ist Teil von Medline bzw. PubMed, das wurde aufgelöst und das ist jetzt vollkommen intransparent. Man muss aber auch vorher sagen, dass die Kriterien auch schon vorher rein US-amerikanisch dominiert waren. Das heißt, es war schon immer eine Lücke, dass dort europäische Forschung zum Beispiel nicht so gut abgebildet wurden oder Themen, die eben für US-Amerikaner nicht so spannend sind. Das heißt, eigentlich ist PubMed schon ganz lange eine kritische Infrastruktur und jetzt ist es aber besonders kritisch, da die Gefahr einfach besteht, dass Inhalte eben wie in der Bildungsforschung einfach auf einmal weg sind. Es kann aber auch sein, dass Dinge abgeändert werden, wie zum Beispiel auch in den USA veröffentlicht wurde, jetzt auf einmal, dass Impfung für Autismus verantwortlich ist. Das gilt jetzt als offizielle Meinung dort. Solche Inhalte können verändert werden. Die Datenbank könnte kostenpflichtig werden oder eben einfach abgeschaltet werden. Und all diese Dinge sind einfach hoch, hoch problematisch, weil die gesamte medizinische Forschung darauf basiert.
Ja, danke, Miriam, für die Erläuterung. Wir haben die Problematik gut verstanden. Welche Folgen hat dies für die europäische Medizinprodukteindustrie? Florian, vielleicht könntest du uns dazu erklären.
Ja, gerne. Also ich meine, wir beschäftigen uns ja sozusagen tagtäglich mit Recherchen in PubMed, so aus der Perspektive der klinischen Bewertung, Vorbereitung von klinischen Prüfungen. Und wir sind sozusagen darauf angewiesen, auf immer aktuelle Daten und natürlich auch auf unabhängige Daten, also Daten ohne Bias zuzugreifen. Und wenn es jetzt zu Einschränkungen bei PubMed kommt, sei es durch Ausfälle, sei es durch einen Bias, der da reinkommt oder durch Kostensperre, die da vorgeschaltet wird, dann bedeutet das für alle, die sozusagen jetzt im Moment diesen Zugriff, der ja kostenlos zur Verfügung steht, gewohnt sind und der sozusagen ja im System so integriert ist, dass das dann auf einmal wegfällt und nach Alternativen gesucht werden muss. Und bei einem Ausfall, da hätte das natürlich im Grunde genommen sofort Konsequenzen für das Detektieren von irgendwelchen sicherheitsrelevanten Informationen. Das heißt, man wüsste als Medizinproduktehersteller im schlimmsten Fall nicht mehr, oh, da ist gerade was mit meinem Produkt schiefgegangen. Ich kriege diese Informationen gar nicht mehr. Wenn ich jetzt die andere Perspektive einnehme und sage, okay, was passiert, wenn es kostenpflichtig wird, dann bedeutet das für Hersteller, dass natürlich die ganzen Recherchen, die im Moment halt ohne zusätzliche Kosten gemacht werden, im Grunde genommen nur die Zeit, die halt reingesteckt wird, da entstehen Zusatzkosten. Das heißt, Forschung wird teurer, Zulassung, CE-Kennzeichnung und sonstiges wird teurer. Und wenn wir über den Bias nachdenken, der halt potenziell reinkommt und der teilweise ja auch schon da ist, dann bedeutet das natürlich auch, dass wir hier eine Verfälschung letztendlich von unseren Suchen und von den relevanten Daten, die wir rauskriegen haben, oder halt auch nicht mehr alles mitbekommen. Und das ist natürlich als hochproblematisch anzusehen. Und deswegen ist es halt super wichtig, dass wir irgendwie gucken, dass wir da Alternativen haben, mit denen wir wirklich verlässliche Forschung betreiben können und letztendlich dafür sorgen, dass ja, wir alle Informationen, die halt da sind, zugänglich machen, auf eine Art und Weise, die halt ja, keinen Nachteil für am Ende den Patienten bringt.
Ja, also die Folgen wären gravierend für Medizinproduktehersteller in Europa. Du hast den Stichwort Alternative gerade erwähnt und das führt mich zu meiner dritte Frage. Miriam, hättest du eine Idee, welche europäische Alternative es geben könnte?
Ja, also im Moment gibt es eben keine. Es gibt Produkte, die werden immer diskutiert, dass das Alternativen sind. Dazu gehört EuroPMC, das ist sozusagen das europäische PubMed. Das ist aber die Daten aus PubMed plus Open Access Veröffentlichung noch europäische. Das heißt, das ist ein Mehrwert zu PubMed, aber es ist kein Ersatz für PubMed, weil eben aktuelle Daten noch nicht reinkommen. Und das geht halt für alle anderen Daten auch. Die einzige Datenbank, die ein bisschen eine Alternative im Moment sein könnte, ist die Datenbank Embase vom Verlag Elsevier. Die ist aber eben extrem hochpreisig und die enthält auch weniger Daten als PubMed. Also sie ist deutlich teurer bei einem hohen Qualitätsverlust trotzdem. Und deswegen ist das, was wir jetzt aufbauen möchten, eben eine echte Alternative zu PubMed, nicht um ein Konkurrenzprodukt zu machen, sondern um eine Absicherung zu machen. Ich würde das gerne mal an dem Beispiel auch aus der Medizin. Es ist ja in der Medizin ist ja immer Risikomanagement. Also ab wie vielen Jahren ist Krebs so wahrscheinlich, dass eine Vorsorge billiger ist als eine späte Krebsbehandlung, sage ich mal, und so weiter. Und entweder wird das Risiko immer höher oder aber das Risiko wird eben lebensbedrohlich. Also auch wenn es ein geringes Risiko ist, aber es um Leib und Leben geht, dann reagiert die Medizin auch. So funktioniert es ja. Und hier ist es so, ich kann nicht genau sagen, wie hoch das Risiko ist, aber dadurch, dass es keine Alternative ist, geht es auch hier wirklich um Leib und Leben. Das heißt, ab morgen ist dann Schluss. Und das heißt, aus meiner Sicht erfüllt das auch aus der medizinischen Sichtweise das, dass man eben handeln muss, ja, um rein als Vorsorge eine Alternative zu haben, in der Hoffnung, dass es nicht passiert, genauso wie man in der Medizin sonst eben handelt. Eine Vorsorge, Prävention, um zu verhindern, dass das Schlimmste eintritt.
Ja, super, das ist spannende Ausführung. Ihr habt ja dankenswerterweise das nochmal ein bisschen klarer auch in eurem Artikel in der kommenden Ausgabe im MPJ veröffentlicht. Vielen Dank euch zwei für diesen ersten Einblick. Ja, wir schauen, was passiert. Wir schauen ja sowieso immer, was passiert über den großen Teich. Vielen Dank.
Dankeschön.
Ja.
Und wenn ich das noch einfügen darf, ab hoffentlich Montag, wenn nicht alles schief geht, also Montag, den 9.2., startet unsere Fundraising-Kampagne für das alternative Projekt. Und das heißt, ab jetzt hat es jeder selber in der Hand, ob wir etwas dagegen tun können oder nicht. Und wir freuen uns natürlich über jede Unterstützung.
Das
Vielen
heißt,
Dank.
wenn ihr es hört, liebe Hörer, ist der 9. natürlich vorbei. Aufzeichnungsdatum ist der 5. Februar, wollen wir mal so ehrlich sein. Veröffentlicht wird es etwas später. Also, das Fundraising hat schon begonnen.
Ja,
Und
vorher haben wir die harmonisierte Normen im Bereich IVDR erwähnt, aber es gibt auch neue EU-Referenzlaboratorien, die benannt worden sind, nämlich neue Laboratorien für Parasitenmarken, da sind zwei in Spanien, und auch für Blutgruppen, da sind insgesamt drei, die neu benannt worden sind, in Deutschland, der PAI, aber auch in Spanien und in Schweden.
ja, und so Referenzlaboratorien sind natürlich für In-vitro-Diagnostika und für die Entwicklung von In-vitro-Diagnostika ganz, ganz wichtig. Und was wir auch noch berichten wollen, ist EUDAMED. Wir haben ja letztes Mal schon darüber gesprochen, über den Durchführungsbeschluss. EUDAMED ist dann jetzt doch mit 4 Modulen scharf geschaltet. Das Ganze läuft im Mai diesen Jahres richtig an und wird dann obligatorisch. Es hat aber eine neue Produktversion von EUDAMED gegeben. Also es ist immer noch nicht zu Ende, ne? Die entwickeln immer noch neu. Die neue Produktversion heißt 2.22. 2.22, alle bisherigen 4 Module, die scharf geschaltet werden, sind davon betroffen, sind nochmal überarbeitet worden. Ich glaube, was spannend daran ist, ist vor allen Dingen, dass eine funktionale Erneuerung im Hinblick auf die europäische Nomenklatur von Medizinprodukten, dem EMDN-Code, enthalten sein soll. Und EMDN-Code, da fällt mir ein, wir haben auch in der aktuellen Ausgabe des MPJ einen Artikel von Frau Dr. Anja Richter. Frau Anja Richter setzt sich mit dem EMDN-Code auseinander und zwar auch insbesondere bei der Fragestellung, Wozu wird der EMDN-Code eigentlich noch genutzt? Nicht nur zur Clusterung von Medizinprodukten, sondern ein ganz, ganz wesentlicher Punkt ist ja auch das Sampling. Bei Sampling von technischen Dokumentationen wird der EMDN-Code als Referenz für bestimmte Produktgruppen oder generische Produktgruppen herangezogen und daraus wird ein Sampling errechnet. Und Frau Richter setzt sich kritisch damit auseinander, ob das wirklich das richtige Parameter ist oder der richtige Maßstab ist dieser EMDN-Code.
Und ein weiteres Thema, den wir bereits in unserem Podcast adressiert hatten, das Thema Helsinki-Verfahren. Das müssen wir immer wieder kommentieren, Volker. Das ist
Ja,
dieses Verfahren,
das
dieses
ist auch ein Verfahren.
intransparente Verfahren,
Ja.
chaotisches Verfahren zur Einstufung von Medizinprodukten und zur Klassifizierung von Medizinprodukten, ne?
Und man muss einfach mal sagen, das ist kein Verfahren, was es gesetzlich im Moment gibt. Das hört sich so wahnsinnig gesetzlich an, Helsinki-Verfahren, hört sich so ähnlich wie ein Nobelpreis an oder wie auch immer, aber ist letztendlich nur ein Verfahren, auf das man sich geeinigt hat, wie man eine Mehrheitsmeinung über Abgrenzungs- und Kategorisierungsfragen auf der Behördenebene im Borderline-Gremium treffen kann.
Aber Mehrheitsmeinung von Anwesenden, ne? Und nicht von allen Mitgliedstaaten.
Ja, also erstmal nur von Behörden und dann nur von mitredenden, mitmachenden Staaten. Das heißt, eine Mehrheit kann auch entstehen, wenn nur 7 Staaten abstimmen und 4 dafür sind. Dann ist das auch schon eine Mehrheit, obwohl wir eigentlich 27 Mitgliedstaaten haben und auch die MDCG-Gruppe ja aus 27 Sitzen besteht. Das Helsinki-Verfahren ist tatsächlich äußerst, wird immer wieder kritisch gerade von der Industrie gesehen. Warum thematisieren wir das gerade? Weil es eine spannende Anfrage des Europäischen Parlaments geht, und zwar an Herrn Valeri zur Rolle der Helsinki-Verfahren, wie denn da die Einschätzung ist. Und Marie, vielleicht sag du mal oder liest du mal vor, was er geantwortet hat, weil es ist so spannend zu hören.
Vielleicht ganz kurz zur Erläuterung des Kontext, ein bisschen was zum Kontext. Im Fokus stand das Unternehmen Hemarina, dessen Innovation auf der Forschung des Meereswurms Areniicola marina beruhen. Und das Problem, was wir da haben, ist, diese Technologie von Hemarina wird in vielen Fällen in vielen Mitgliedstaaten als Medizinprodukt eingestuft. Das Problem liegt an Frankreich, die dieses Produkt als Arzneimittel eingestuft hat. Und dies geschah jedoch noch bevor das Ergebnis des Helsinki-Verfahrens vorlag. Und da hat ein Parlamentarier, Herr Laurent Castillo, einige Fragen an die Kommission gestellt, die dann Herrn Vahili beantwortet hat. Die
Und
Antwort von
da muss man aber dann vorher sagen, das ist ja auch, die Frage ist schon juristisch eigentlich ein bisschen komisch, dass Frankreich vorher entschieden hat und nicht abgewartet hat, was das Helsinki-Verfahren ist. Wir hatten ja gerade schon festgestellt, es gibt ja gar keine Basis für das Helsinki-Verfahren, worauf man abwarten sollte, ne? Aber nichtsdestotrotz, ich wollte nicht unterbrechen, die Antwort ist wirklich ja, spannend, wie vielschichtig, wie wenigstens aussagekräftig.
Ja, hast du recht, weil bei der Fragen wurde die Problematik erwähnt, ob die Entscheidungen im Rahmen des Helsinki-Verfahrens rechtsverbindlich sind oder nicht. Und das ist klar, wie du das auch vorher erwähnt hast. Das ist ein nicht rechtlich verbindliches Verfahren und die Entscheidungen sind dann auch nicht als solches zu betrachten, also nicht rechtlich verbindlich.
Also was hat er gesagt? Laut Artikel 4 der Verordnung 2017/745, also der MDR, haben die Mitgliedstaaten mit bestimmten Ausnahmen die Zuständigkeit, Verantwortung, Entscheidungen über die Einstufung von Medizinprodukten zu treffen. Das ist schon mal der erste Satz, über den ich stolper. Das ist eigentlich gar nicht wirklich Regelungsgehalt von Artikel 4. Und jetzt sind wir schon wieder im Vorschlag der EU-Kommission zur Änderung der MDR-EVDR. Da soll ja Artikel 4 nochmal gravierend geändert werden, an Artikel 4a ergänzt werden, der genau diese Abgrenzungsthematik nochmal hat. Aber Stand heute muss man einfach sagen, Artikel 4 ist sicherlich nicht die Ermächtigungsgrundlage für die europäischen Staaten, hier tätig werden zu können, sondern die Marktüberwachung findet sich ja viel weiter hinten in der MDR, nämlich bei 95 fortfolgende. Aber gut. Und dann sagt er, das Helsinki-Verfahren ist ein freiwilliges Kooperationssystem, das den Dialog zwischen den zuständigen Behörden der EU zu Fragen der Einstufung und Klassifizierung von Medizinprodukten fördert. Das Verfahren sollte sicherstellen, dass entsprechende Leitlinien im Manual on Borderline Classification veröffentlicht werden. Es hat jedoch keine aufschiebende oder bindende Wirkung auf eine Entscheidung der nationalen Behörde. Das ist eigentlich auch klar, ne, dass sie keine Entscheidung oder keine Bindung und keine aufschiebende Wirkung haben kann, finde ich auch. Die Einträge im Manual, so weiter der Kommissar, spiegeln die Vereinbarung wider, die von den zuständigen Behörden der EU getroffen wurden, die Mitglieder der Borderline-Gruppe sind. Da sind aber keine sonstigen Interessenvertreter dabei. Da ist weder die Industrie bei, da sind weder Patienten dabei, noch sonstige Leute.
Auch die benannten Stellen werden auch nicht konsultiert.
Auch nicht die benannten Stellen werden konsultiert. Man darf dann manchmal was sagen, aber im Grunde genommen am Abstimmungsverhalten etc. ist man so gut wie nie beteiligt. Und der letzte Satz, der ist dann wieder entscheidend. Da sagt dann der Kommissar, die Einstufung eines Produktes als Medizinprodukt erfordert immer eine Einzelfallprüfung der technischen Merkmale und des Anwendungsgebietes des spezifischen Produktes, da das Manual nur Empfehlungen enthält und die sind nicht rechtsverbindlich.
Genau.
Dann fragt man sich immer, warum macht man das, wenn das nicht rechtsverbindlich ist? Was soll das? Ne? Also dieses Manual ist tatsächlich ein sehr, sehr merkwürdiges Blackbox-Verfahren, wo man nie genau weiß, wer tut eigentlich was rein und was kommt dann am Ergebnis raus. Und wenn man
ja,
das mal
das
so durchliest, die Fälle, die im Borderline-Manual sind, das ist ein buntes Wirrwarr. Wir haben das natürlich versucht zu clustern, aber letztendlich ein buntes Wirrwarr von einzelnen Produkten, wo man sich fragt, warum ist das jetzt gerade ein Thema wert, dass sich da 27 Mitgliedstaaten mit beschäftigen, ne?
Das stimmt. Und das Problem, was wir haben, also in Theorie stimmt das, die Einträge im Manual sind nicht rechtlich verbindlich. In der Praxis merkt man aber, dass es bei den benannten Stellen nicht immer so berücksichtigt wird.
Ja.
Und da hat man eigentlich unterschiedliche Praxisen bei den benannten Stellen. Einigen, wenn diese Empfehlungen, die im Borderline-Manual sind, als rechtlich verbindlich und wollen, dass dann die Hersteller ihre Produkte entsprechend neu einstufen. Also das ist etwas, was wir kritisieren.
Das ist auch zu kritisieren, weil letztendlich man nie genau weiß, auf welcher Sachverhaltsbasis auch diese Entscheidung zustande kommt. Ne? Viele Hersteller von Produkten werden gar nicht gefragt, wie eigentlich ihre technische Dokumentation aussieht, wie ihre Nachweise aussehen etc., sondern das wird dann irgendwie so entschieden. Ne?
Ja.
Schlussendlich muss man
weitere
festhalten, entscheidend ist die Rechtsprechung. Und dann kommen wir zu einem weiteren Punkt, den wir gerne noch ansprechen möchten. Ein Urteil des BGH, veröffentlicht auch im kommenden Heft des MPJ vom 9.10.25. Da ging es nämlich auch genau um diese Abgrenzungsgeschichte, und zwar Demanose. Demanose, eine Substanz, die in der Blase wirkt. Sie wirkt folgendermaßen, so zumindest die Sachverständigen in dem Verfahren. Es findet eine Art lose Bindung mit dem E. coli-Bakterium in der Blase statt und dadurch kann das E. coli-Bakterium sich jetzt nicht mehr an der Blasenwand anheften, kann es sich an der Blasenwand nicht anheften, kann es da keinen Schaden einrichten. So ungefähr vereinfacht die Wirkweise. In einem wettbewerbsrechtlichen Verfahren hat man sich lang und breit darüber gestreitet, bis zum EuGH, ob es denn dann eine pharmakologische Wirkung ist, Arzneimittel, oder eine nicht pharmakologische Wirkung, Medizinprodukt. Sachverständigen haben sich da sehr triftig und ausführlich gestritten. Am Ende hat der EuGH am 13. März gesagt, nein, das ist pharmakologisch. Und der BGH hat es dann jetzt mit dem entsprechenden Urteil am 9.10.2025 übernommen. Das heißt also, das wäre eigentlich ein Verfahren, wie es richtig meines Erachtens ist, nicht unbedingt über Helsinki-Verfahren. Und ein weiteres Urteil vielleicht, möchte ich darauf hinweisen, weil das ist auch sehr spannend. Das OHG von Österreich hat zu einer Produkthaftungsfrage Stellung genommen, und zwar zu einer bekannten Produkthaftungsfrage, was Beatmungsgeräte angeht. Ein großer Beatmungsgerätehersteller weltweit hat ja in den letzten Jahren ziemlich Probleme mit seinen Produkten gehabt. Da gab es diverse Rückrufe immer wieder. Und in diesem Fall hat das österreichische Gericht spannenderweise entschieden, dass es gesagt hat, ja, selbst wenn kein Schaden eingetreten ist, Gibt es aber ein Feststellungsinteresse nach dem Produkthaftungsrecht, dass ein möglicherweise geschädigter Patient bei der Anwendung des Produktes gehabt haben kann, also eine Feststellung, dass Schaden zu ersetzen ist, gibt es. Solange aber kein Schaden eingetreten ist, gibt es natürlich auch kein Geld im Sinne von, ich hatte aber Sorge, mir ging es nicht gut, ich hatte so ein bisschen Angst, dass ich möglicherweise auch davon betroffen bin. Das alleine hat das Gericht nicht als Schaden anerkannt. Aber ist der Schaden erstmal festgestellt, kann er natürlich 30 Jahre lang noch wieder eintreten. Also das ist dann schon ein gewisses Risiko. Ja, was haben wir noch im MPJ?
Ja, im MPJ haben wir, wie jetzt üblicherweise, die Rubrik Basics. Und da haben wir einen Beitrag dieses Mal von Herrn Dr. Basil Akra, den sicherlich jeder kennt, der vorher beim TÜV Süd gearbeitet hat und jetzt seine Consultant-Unternehmen gegründet hat. Und auch Dr. Philippe Auclair beschrieben haben, diesmal zur Rolle und Aufgaben der benannten Stellen. Also sehr spannend.
Ja, und dann sind wir schon mit unseren Themen für heute durch. Kurze Vorschau auf das MPJ gemacht. Weitere Vorschau, übrigens auch Herr Akra wird dabei sein. 25.02. merken Sie sich, erscheint unser Sonderpodcast zum Änderungsvorschlag der MDR-IVDR mit diversen Meinungen unserer Autoren aus dem Medizinprodukte-Journal. Bis dahin, machen Sie es gut.
Und viel Spaß beim Lesen der aktuellen Ausgabe.
Bis dann.